Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, Folge 650, heute mit dem Micha.
Guten Morgen.
Und jetzt musst du sagen, und dem Manu.
Und dem Manu.
Das habe ich mir abgeschaut bei den Fanboys. Ja. Aber wir blicken es nicht. So, wir reden heute über einen kleinen Ableger einer großen bekannten Spieleserie, nämlich Assassin's Creed 3 Liberation. Das ist der PS Vita-Teil. Und ja, das war's.
Genau.
Darüber reden wir heute.
Ja, und Assassin's Creed, da ist es natürlich so eine richtig große, fette Marke, die in den Netz seit 2007 eigentlich unterwegs ist, mit dem ersten Teil damals schon ziemlich eingeschlagen hat, der ja noch von Jade Raymond produziert worden ist. Und Jade! Ja, jedenfalls, da denken wir das Thema natürlich schon wieder direkt in die richtige Richtung, weil man hat sich halt lange gefragt, wann kommt eigentlich mal ein weiblicher Protagonist in die Serie?
Aber hallo.
Ja, aber wirklich jetzt mal. Also ist ja ganz cool mit den Assassinen, die man so bisher hatte. Aber irgendwie schreit es ja auch danach, mal eine weibliche Figur, eine weibliche Perspektive da einzubauen. Und
es war halt ein bisschen schwierig mit dieser Hintergrundgeschichte, dass Desmond Miles ja immer der genetische Nachfahre ist. Haben sie es irgendwie immer die männliche Protagonisten genommen, um zu sagen, das ist der direkte Vorfahre, was natürlich auch mit seiner Mutter ja möglich oder mit seiner Ur-Ur-Ur-Oma möglich gewesen wäre. Aber selbst die in den neuesten Teilen kommt ja zum Beispiel auch nur sein Vater dann vor als Charakter. Ja? Mhm. Also es gibt relativ wenig starke Frauenrollen in den Assassin's Creed-Spielen.
Ja, das ist ein bisschen schade. Und ich meine, die wissenschaftlichen Erklärungen innerhalb der Spiele sind ja schon ziemlich dehnbar. Und ich glaube, da hätte man ruhig mal sagen können, das X- und Y-Chromosom ist jetzt so wichtig nicht. Aber sie haben es nie gemacht, bis jetzt. Jetzt gibt es eigentlich mit Liberation eine weibliche Heldin, die Aveline. Nachname habe ich vergessen, Aveline Champignon. Ich weiß es nicht.
Das wäre viel besser gewesen, ja.
Aber nein, also Aveline heißt sie auf jeden Fall mit Vornamen.
De Grand Prix, Grand Prix. Aveline de Grand Prix.
Genau, ist ein schöner Name.
Ja, ein sehr schöner Name und auch eine sehr schöne Frau, muss ich so mal sagen.
Das auch, ja.
Was ich nämlich sehr schick finde, dass die Vita wirklich ihren eigenen Assassin's Creed-Teil bekommen hat. Mhm. Passt ja auch, eine weibliche Protagonistin für eine weibliche Konsole. Mhm. Und die eben nicht einfach gesagt haben, so, wir machen jetzt Assassin's Creed 3 als kleine Version auch für die Vita, sondern nein, es ist eine komplett eigene Geschichte, komplett eigener Charakter, komplett eigene Missionen, alles komplett exklusiv nur für die Vita. Mhm, habe ich mich drauf gefreut.
Ja, ich auch. Also wir erinnern uns, es gab für die PSP Assassin's Creed Bloodlines. Mhm. Und dann gab es den ein oder anderen iPhone-Ableger irgendwie noch.
Genau, ich glaube, Bloodlines war auch mit Ezio, glaube ich, gell?
Richtig, das war mit dem Ezio. Das war auch irgendwie so eine ziemlich übelst abgespeckte Version von dem zweiten Teil. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch eine DS-Version, die sehr ähnlich ist wie die iPhone-Version.
Das die war cool, die war so ein 2D-Plattformer.
Ja, richtig, das war eigentlich mehr ein Jump'n'Run. Ja. Also es hatte jetzt so mit dem Original, also alles ganz nette Spin-Off so. Also Bloodlines war nicht ganz so cool, aber
Aber eher an den technischen Limitationen gescheitert, würde ich sagen.
Ja.
Der Anspruch war schon da, aber es hat die PSP einfach nicht hingekriegt.
Genau.
Deswegen also waren die 2D-Teile eigentlich ganz eine coole Lösung auf dem DS und auf dem iPhone.
Ja, so massive große Welten sind ja auch für so kleinere Handheld-Hardware aus Speicherplatzlimitierung doch schon ziemlich kompliziert. Mhm. Und da kommen wir zum ersten richtig großen positiven Punkt. Das haben die bei Liberations wirklich ziemlich gut hingekriegt. Mhm.
Die Engine, die eigene, die Ubisoft Sophia da jetzt weiterentwickelt hat für die Vita, ist richtig gut geworden, finde ich. Also sieht toll aus auf der Vita. Hat so ein paar kleine Einbußungen. Natürlich sieht es nicht aus wie auf der großen Konsole, ist logisch. Aber für das Display und für die Displaygröße der Vita funktioniert es eigentlich hervorragend. Es hat ab und zu mal so ein paar Performance-Schwierigkeiten. Aber insgesamt, muss ich sagen, ist es grafisch beeindruckend für so ein
Handy. Allerdings, ja. Also klar, es gibt hier und da natürlich Pop-Ups und so und irgendwie so diese Sachen, die man vielleicht auch von den großen Versionen kennt, dass dann manche Objekte so in der Wand stecken bleiben und so. Mhm. Diese Open-World-Schwierigkeiten, die es auch bei anderen Spielen gibt, weil einfach da so die Hardware so an die Grenzen getrieben wird. Das gibt es hier natürlich auch. Und aber ansonsten muss ich auch echt sagen. Also mir gefällt, also das Art-Design ist nach wie vor wie in der ganzen Reihe auch wirklich sehr schön. Man spielt diesmal um den Mississippi herum, glaube ich. Ne? Das
In
ist ja
New
New
Orleans, ja.
Orleans, genau, New Orleans. Und dementsprechend gibt es auch Sumpfgebiete. Also man kann ja in Assassin's Creed
Bayou,
3 in der,
genau.
genau, in der großen Version hat man ja die Wildnis, die Outlands, und hier hat man dann so Sumpfgebiete als Gegenstück zu der Natur. Und die Städte sind halt auch, was die Häuser und so betrifft, auch sehr cool nachempfunden von New Orleans. Also wenn man sich so Fotos anguckt oder halt vielleicht auch etwas ältere Filme sieht, die auch an so einem Ort spielen, dann erkennt man das alles irgendwie wieder. Das ist wirklich sehr schön gemacht.
Ja. Das Allercoolste finde ich ja, um mal nochmal einen Schritt zurückzugehen. Also die Geschichte spielt von dieser Aveline de Grand Prés im 18. Jahrhundert New Orleans, haben wir gerade schon gesagt. Und das Allergeilste ist ja, es ist kein Vorfahre von Desmond Miles. Ja, also die haben jetzt wirklich gesagt, okay, wir machen was ganz anderes. Man spielt diese Aveline, weil dieses ganze Produkt, was man da in der Hand hat, ist quasi ein Produkt. Also dieses Spiel, was man spielt in echt, ist eine Propagandasoftware der Abstergo Industries. Also es ist quasi im Spiel wird dir erzählt, danke, dass Sie diese virtuelle Welt gekauft haben. Wir sind Abstergo und wir wollen Ihnen mal zeigen, wie böse die Assassinen waren. Also das ist
Genau.
ein bisschen Hirnknoten. Man spielt die Assassine, es ist aber ein Templar-Produkt. Das heißt, man sieht quasi eine verfälschte Historie einer virtuellen historischen Software. Weißt du, wie ich meine?
Das ist total geil. Und
Total
jetzt fängt auch
verknotet.
total subtil an. Ne? Du startest das Spiel zuerst und dann steht da irgendwie Powered by Abstergo. Und dann denkst du dir nichts dabei. Irgendwie, ich hatte keine Ahnung, ich dachte, es sei irgendwie die Grafik-Engine von dem Spiel oder sowas. Und dann spielst du ein bisschen weiter und dann kommst du so langsam auf den Trichter, dass das alles irgendwie eine Riesen-Propaganda-Software ist.
Großartig, ja.
Das ist total geil.
Der
Also
Ansatz ist
es.
super, ja.
Ja, das fügt sich auch. Also, ich kenne mich mit Assassin's Creed jetzt nicht so mega gut aus, was die großen Spiele betrifft, weil da habe ich doch auf jeden Fall noch Nachholbedarf irgendwo. Aber soweit ich weiß, und ich mich reingelesen habe in diese ganze Chronik, ist es auch eine, passt es auch total gut rein irgendwie in dieses Prinzip. Und da verschmilzt ja auf ganz perfide Art irgendwie diese Zukunftswelt von Assassin's Creed mit der Vergangenheit irgendwo, weil, und irgendwie soll es ja auch also ein Crossover zwischen dem Charakter des dritten Teils geben
Ja, man
und
trifft
der
den Connor
Aveline.
irgendwann mal später, aber das ist nur
Genau.
so ein kleiner Augenzwinkern, ja.
So ein kleines Intermezzo, also immerhin ein kleines
Ja,
Intermezzo. Ist ein
genau.
bisschen
Also die
schade, dass es
spielen
nicht
quasi
mehr ist.
parallel, ja. Und dadurch, dass das ja ein Abstergo-Produkt ist und quasi so, kann man sich so ein bisschen vorstellen, quasi wie die Holodecks bei Star Trek, dass man sagt, hier, das ist also, du kannst jetzt quasi mal Einblick kriegen, wie schlimm die Assassinen wirklich waren und kannst es nachspielen aus der Sicht. Und deswegen stimmt die Geschichte natürlich jetzt nicht so innerhalb des Assassin's Creed-Universums. Und um diese Hürde wieder zu umgehen, triffst du dann auf einen Hacker, der kommt dann später in der Story, und der dir quasi aus der Jetztzeit immer wieder quasi reinflüstert, wie es eigentlich wirklich war. Und dann siehst du quasi Zwischensequenzen, du hast gerade was gespielt und dann siehst du aber, wie es wirklich gewesen wäre oder war. Also da kommt dann der Hirnknoten noch mehr dazu. Diesen ganzen Ansatz finde ich super. Damit umgehen sie auch diese, was in den großen Assassin's Creed immer ist, dass du ja wechselst zwischen den Historien in diesem Avatar-Modus. Na, wie heißt der? In dem, wenn man sich in diese Liege reinlegt. Ah.
Ach, ich bin auch gerade auf der Zunge, ich komme nicht drauf. Nennen wir
Animus.
ihn einfach Animus,
Animus. Wenn du
genau.
in
Ja.
Animus liegst und dann kannst du ja wieder als Desmond auch eine Weile spielen, das wird hier quasi umgangen, weil das ist ja nur ein Produkt. Ja? Also du spielst wirklich nur in der Historie. Und dann gibt es eben halt diese Sequenzen mit dem Hacker, der dir dann sagt, wie es wirklich war. Ist aber alles vom Ansatz, klingt jetzt total super, aber im richtigen Spiel funktioniert es dann leider halt doch nicht so richtig. Also die Story ist mehr verwirrend, was natürlich auch typisch Assassin's Creed ist. Aber ich fand es hier besonders verwirrend, was jetzt mit den Templern ist und was mit den Assassinen und wer ist jetzt böse und wer nicht. Und dadurch, dass das eben auch eine Propagandasoftware noch quasi darstellen soll, ist es doppelt verwirrend.
Ja, also Assassin's Creed Liberation hat auf jeden Fall ganz erhebliche dramaturgischen Schwächen. Das fängt zum Beispiel damit an, dass diese ganze Eröffnung, die ganze Exposition von dem Spiel, der ganze Einstieg scheiße langweilig ist.
Ja, ziemlich lahm.
Also, total lahm. Also ich hatte mich tierisch auf diese Hauptfigur gefreut, weil sie klang von den Hintergründen sehr interessant, weil du spielst halt eine Frau in einer politisch sehr schwierigen Zeit für Frauen. Da gibt es ja dann, und sie ist auch noch eine, die Elternteile aus verschiedenen sozialen Klassen hat,
Und ethnischen Gruppen vor allem.
und ethnischen Gruppen vor allem. Und das ist ja in diesem ganzen Kontext super spannend. Und sie ist ja quasi genau die Richtige für einen richtig starken Charakter, weil sie halt sehr durchsetzungsfähig sein muss, um sich halt überhaupt in so einer Welt zu behaupten. Total interessante Figur auf dem Papier. Und was machen sie? Sie ist die scheißlangweiligste Einleitung, die es überhaupt gibt. So ein bisschen Tutorial. Man lernt dann so die Eltern ein bisschen kennen, aber man hat da irgendwie kein Gefühl für einen Konflikt oder so. Man weiß halt nur, sie sucht ihre richtige Mutter, ihre richtigen Eltern und nimmt quasi jeden Fetzen irgendwie mit, den sie da haben kann. Aber ansonsten, das ist so der einzige Ansatz, den du hast, um diese Figur auch irgendwie interessant zu finden und irgendwie eine Art von Motivation zu haben. Und ansonsten wirst du da einfach erstmal reingeschmissen. So. Du machst dann irgendwie deine Mission und sie ist schon total herbe am Anfang. Und es gibt da irgendwie, bei Assassin's Creed 3 ist ja die ganze Einstiegssequenz ja total gelungen, weil du da erstmal 2, 3 Stunden eine völlig andere Figur
Großartig,
spielst,
ja.
die wieder woanders hinführt und dann ist ja dieser ganze Opernanfang, ohne da jetzt viel zu spoilern, absolut fantastisch inszeniert und zieht dich auch wirklich rein. Also es hat direkt so einen Grip, es packt dich bei den Eiern und du willst nicht aufhören. Und das passiert bei
Das fehlt
Liberations
hier
halt nicht.
völlig. Und das kommt
Völlig,
auch
ne?
nicht, das kommt auch nicht die ganze Zeit. Du hast wirklich nur so ein sehr langgestrecktes Tutorial. Und auch der Sumpf ist dann zwar im ersten Moment denkst du, oh geil, Sumpf, aber der ist dann auch halt sehr zäh, flüssig im wahrsten Sinne des Wortes. Und insgesamt sind die Missionen nicht so prickelnd insgesamt von der ganzen Story, von der ganzen Motivation, die du dann in den Missionen kriegst. Viele Missionen sind am Anfang auch sehr linear. Also ein cooles neues Feature, was in den großen Teilen noch nicht existiert hat, du kannst Kostüme wechseln.
Das ist
Ja?
geil, ja.
Also die Protagonistin kann dann in so Kostümshops gehen und da hast du dann mehrere Kostüme, die schaltest du dann halt später vielleicht auch frei, ich weiß gar nicht, gleich, drei oder so. Du hast dann so ein Lady-Kostüm, du hast ein Assassinen-Kostüm und du hast ein Bettler-Kostüm. Dadurch, dass sie eben auch so eine gemischte Hautfarbe hat, kann sie in allen drei Rollen, fällt sie nicht auf sozusagen. Und sie kann eben dann einerseits eben als die echte Tochter von reichen Elternhaus auch, was weiß ich, bei Wachen einfach vorbeilaufen, weil sie eben vom Stand akzeptiert wird. Und als Bettlerin kannst du wiederum dann da nicht rein, aber du könntest dann zum Beispiel über den Hofeingang rein, über den Lieferanteneingang, weil du dich dann eben als Bettlerin verkleidest, als Sklavin. Oder du bist halt der Assassine und kletterst übers Dach. So, was ja erstmal danach klingt, als hätte man verschiedene Lösungswege für die Mission. Ist aber im wirklichen Spiel findet es eigentlich so gut wie gar nicht statt. Es gibt zwar dann später ein paar offenere Missionen, wo du dann auswählen kannst, aber meistens ist es so, dass das Spiel dich am Anfang dazu zwingt, jetzt zum Beispiel die Lady zu sein. Und wenn du das Lady-Kostüm gar nicht anziehst, dann kannst du auch gar nicht weitermachen. So, und der Vor- und der Nachteil von den Kostümen ist eben, dass du anders erkannt wirst. Du hast einen anderen Notoriety-Level, also diesen, wann die Wachen ausschlagen, wird für jedes Kostüm einzeln gewertet. Vom Ansatz her super, aber du kannst als Lady zum Beispiel überhaupt nicht klettern. Ja? Und damit wird schon mal einer der spaßigsten Punkte eigentlich von Assassin's Creed. Also du kannst auch nicht gut kämpfen und klettern geht gar nicht. Und dann läufst du da halt irgendwie minutenlang durch die Gegend, verfolgst irgendwie so eine andere Wache und ist eigentlich dann schon ziemlich langweilig. Also es wird das ganze Potenzial, das Spiel hat so viel Potenzial von den Ideen, vom Setting, auch von spielerischen Elementen und dann wird es dann doch oft einfach so, so halbgar umgesetzt und vergeigt im Endeffekt.
Die Sache ist auch, und das fällt bei diesem Kostüm ganz besonders auf, dass es im Grunde genommen völlig scheißegal ist, wie auffällig du bist und wie aggressiv du vorgehst, weil du so oder so an dein Ziel kommst. Weil ich dachte, als ich das Lady-Kostüm hatte, dieses Kleid mit dem engen Korsett, dass ich da total eingeschränkt bin und total so Hitman-mäßig vorgehen muss, ne? Also vorsichtig und dies und das. Und das trifft bei diesen Verfolgungsjagden, die man da immer wieder hat, dass man da Leute irgendwie hinterherjagen muss. Das trifft da zwar zu, aber wenn ich irgendwie zum Beispiel irgendwelche Gegenstände in der Gegend suchen muss und so, kann ich einfach alle Widersacher umloggen. Auch selbst im Lady-Kostüm, selbst in dem unbeweglichsten Kostüm, das sie zur Verfügung hat, hat er immer noch diese Messer. Und diverse also versteckte Waffen, was ja so die cool ist, ist zum Beispiel im Schirm irgendwie was versteckt hat oder irgendwelche Bomben und so, aber du bist trotzdem ultra stark so. Und deswegen hat das nicht wirklich eine Auswirkung vom Spiel. Also sie tötet immer noch alle, ob das jetzt Lady oder Assassin-Kostüm ist und so. Und ja, sie kann jetzt zwar nicht springen, aber trotzdem kann ich mich gegen 5 Seemänner behaupten. Und das ist irgendwie
Genau.
total Banane. Und es wird total die Chance verpasst, auch mit diesem Kostüm wiederum ein Statement zu ihrer Position als Frau in dieser Zeit irgendwie zu offenbaren. Ich dachte nämlich, boah, das ist ja interessant, dass sie da so inkognito unterwegs ist in verschiedenen Rollen Man kriegt das immer so ein kleines bisschen mit, dass hier und da die Lady wesentlich akzeptierter ist und dass das da aber eigentlich auch nur wieder natürlich um ihr Aussehen geht und so weiter. Das ist im Ansatz immer zu spüren und zu erkennen. Aber es wird nie wirklich weiter ausgeführt, ne? Das hätte ein richtig guter Kommentar auch zu dieser ganzen Sexismusdebatte irgendwie sein können, die in den letzten Monaten geführt worden ist. Und das haben sie einfach komplett verpasst.
Ja. Und
Also es ist halt,
auch die rassistischen Untertöne, also nicht, das Spiel ist nicht rassistisch, sondern die rassistischen Untertöne in dieser Zeit werden ja auch angesprochen. Ja? Also ich meine, das war eben Kolonialismus, Kolonialzeit, nee, wie sagt man da? Doch, oder?
Ja.
Und es gab zum Beispiel dort eine Praxis, die hieß Plaisager oder Plaisage, ich weiß nicht, wie man es auf Französisch ausspricht. Sowas wird auch angedeutet. Das macht Assassin's Creed und das macht Ubisoft ja immer ganz cool eigentlich, bei den Assassin's Creed-Teilen sehr viel echte historische Elemente mit reinzunehmen und darauf quasi ein Spiel zu bauen. Ja? Also bei Assassin's Creed 3 zum Beispiel die Tea Party und solche Sachen. Hier ist es eben in New Orleans, war das die Hochburg dieser Plaisage, wo Franzosen und Spanier quasi Frauenmangel hatten, weil sie da ja alle rübergeschifft sind. Und dann haben die sich quasi mit afrikanischen, indianischen und Frauen zwangsverheiratet sozusagen. Ja? Also die haben die quasi einfach rübergeschifft, weil sie zu wenig Frauen hatten, weil die eigentlichen spanischen und französischen Frauen nicht mit wollten. Und dann haben die sich
Genau.
quasi dort verheiratet und hatten dann eben dunkelhäutige Frauen, die dann auf einmal vom Standing total hochgerutscht sind, ja? Und da quasi zur oberen Klasse dazugehört haben. Und das war in New Orleans, war das extrem verbreitet. Und sowas schwingt dann immer an und dann wird es aber nicht vertieft so richtig. Ja? Also mit dieser Problematik hätte man ja auch zum Beispiel jetzt spannende Geschichten erzählen können, weil sie ja auch gemischte Eltern hat. Also sie ist ja eine Tochter von so einer Ehe, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann geht es aber die ganze Zeit eigentlich nur um die blöden Assassinen und die Templer. Also die
Ja.
immer so 0815-Konflikt. Natürlich sind die im Krieg, das wissen wir jetzt irgendwie seit 7 Assassin's Creed Spielen. Und solche Themen, die dann New Orleans betreffen, die ja durchaus angeklungen werden, die werden dann irgendwie nicht zu Ende geführt. Oder da wird dann kein Statement oder Kommentar dazu zu geben, dazu abgegeben. Und dann dreht man sich doch wieder nur im Kreis Assassinen und Templer. Und da steht natürlich auch diese Propagandasoftware-Ansatz dann so ein bisschen im Weg. Ne?
Ja,
Weil man sich
das
darauf
ist.
dann immer wieder beruft, ja, das ist ja ein Templer-Produkt und so.
Da sind die Figuren, die in den vorherigen Teilen oder jetzt halt auch der Connor in den dritten, die sind ja doch etwas vielschichtiger. Also auch was ihre Hintergründe so betrifft. Da war ich dann ziemlich enttäuscht, weil ich dachte eigentlich, dass das jetzt mal eine Chance wäre, auch nochmal was zu diesem Kontext zu sagen. Und es ist jetzt nicht so, dass es ein totales Gimmick ist und so. Also es ist schon, es ist wenigstens, man kann schon froh sein, dass diese zwei, drei Untertöne damit durchschwingen. Aber man denkt sich dann, wenn man es so hört und wenn man das sieht, ja, aber führt das doch mal aus irgendwo. Und man muss ja jetzt nicht irgendwie das ganze Spiel daran dranhängen oder so, aber es reicht ja eine Zwischensequenz oder es reicht ja irgendwie so ein besonderes Ereignis oder so ein paar Kniffe im Gameplay, die um dich das spüren zu lassen. Aber das ist halt irgendwie so. Und generell finde ich auch, dass das geht auch dieses ganze Missionsdesign-Ding und so einher, diese Einfallslosigkeit, diese Linearität, diese ziemlich belanglosen Aufträge, die du da stellenweise machst und so. Das ganze Ding, also das ganze Spiel hat eher den Charakter von einem Mission Pack, habe ich den Eindruck.
Es hat nicht den Ansatz von einem Mission Pack, also dafür bringt es zu viel eigene Ideen mit, aber von der Ausführung, ja. So, ja, hier gibt es noch mal eine Mission und nochmal eine und nochmal eine. Es fühlt sich sehr gestreckt an dann, ja.
Ja, es ist
Apropos
nicht so.
Gimmick, du hast gerade Gimmick gesagt, apropos Gimmick ist es natürlich auch wieder so, ah, wir sind auf der Vita, da gibt es tolle Funktionen, lass uns die doch mal alle einbauen, die es gibt. War dann auch sowas, was leider jetzt irgendwie in den Anfangszeiten von so neuen Konsolen ja dann immer wieder auch verlockt. Ich weiß auch immer nicht, ob da die, ob Sony, Nintendo und so weiter darauf bestehen, dass man sagt, hier, ihr seid Third Party, bindet mal bitte unsere Gimmicks ein. Also sprich, der Rear Touch von der Vita. Das Touch-Display vorne wird gut eingesetzt, klar. Ja? Zum Waffenauswählen drückst du einfach auf den virtuellen Knopf, dann kommt das Waffenmenü und du wählst aus, geht sogar schneller als an der PS3, finde ich. Das ist su super. Aber dann zum Beispiel Taschendiebstahl. Da musst du halt nicht einfach nur einen Knopf drücken, sondern du läufst zu Leuten hin und musst dann ganz funky mit dem Finger hinten auf dem Rear-Touch-Display langfahren. Und Polygon.com hat es ganz toll geschrieben im Review. Die haben gesagt, du sollst dich ja fühlen wie ein supermächtiger Assassine und total sneaky und den Leuten das Geld aus der Tasche zu klauen. Und dann stehst du da an deiner Vita und versuchst dieses Rear-Display zu bedienen und kommst dir vor wie der letzte Depp. Ja, weil es halt nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann bricht halt diese Illusion, dass du gerade dieser tolle Assassine bist. Und genau das kann ich so unterstreichen. Dieses Rear-Getouchte, das hat noch in keinem Spiel wirklich gut funktioniert, weil du halt einfach alle Finger da hinten dran hast, wenn du das Gerät normal in der Hand hast. Und dann siehst du da irgendwie deine Rear-Touch-Punkte. Das ist einfach zum Kotzen.
Aber es gibt eine Sache, die ich doch tatsächlich ganz cool fand mit dem Rear-Touch, und das war Kanufahren.
Ja, aber
das fand ich ganz okay. Es war unnötig und es hat jetzt nicht das Spiel bereichert, aber das Kanu reagiert tatsächlich so wie beim richtigen Paddel. Ja. Also, dass du auch zurückrudern kannst und dass das Kanu dann natürlich in die entgegengesetzt, also in die Richtung, ne, dreht, in die du dein Paddel halt gesteckt hast und so, ist cool. Ja. Das geht schon, aber es ist halt wirklich, wirklich ein Gimmick-Charakter. Also es gibt später so Sequenzen, wo du dann auch mal so Wasserfällen ausweichen musst und sowas alles. Das ist dann schon ein bisschen interessanter, aber da fand ich das noch irgendwie ganz sinnvoll. Also man kann aber optional auch mit den normalen Steuertasten da spielen. Also da wird niemand gezwungen, dieses Touchpad zu benutzen. Da gibt es halt ein kleines Bild, das dir das erklärt, und das ist wirklich total optional. Aber das mit dem Taschendieb und so, also da habe ich auch gedacht. Also gut, auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich, hätten sie dann wahrscheinlich alle Leute gesagt, wenn sie es nicht eingebaut hätten, so, ja, warum habt ihr denn nicht die Taschensachen eingebaut?
Ich finde es immer gut, wenn es optional ist, so wie bei Uncharted auch auf der Vita. Du kannst quasi mit dem Finger vorne langfahren und klettern, du kannst aber auch normal klettern, wie du es mit dem Gamepad gewöhnt bist. Solange es optional ist, finde ich es immer gut.
Da gibt es eine Sache, die mich übrigens tierisch ankotzt an Liberation. Das ist eine technische, und zwar aufgrund des geringen Speicherplatzes offenbar hat man sich dazu entschieden, die eigentlich sehr schöne Musik so stark zu komprimieren, dass sie weit entfernt von CD-Qualität ist. Ich würde nur mal so schätzen vom Gehör, dass es irgendwie 22 Kilohertz oder so sind. Es klingt auf jeden Fall nicht gut. Also der ganze Sound, auch die Geräusche sind sehr gedämpft, klingen nicht klar oder so, sondern so ein bisschen wie durch eine Blechbüchse durchgejagt, und das finde ich sehr störend, gerade weil da wirklich coole Tracks dabei sind. Also man kennt es ja, dass man dann irgendwie so auf Aussichtspunkte steigt und dann kommt so dieser Frauenchorus und sowas. Alles sind coole Sachen, die bei dem dritten Assassin's Creed und bei den Teilen davor ja auch alle super rüberkommen. Aber irgendwie ist das, du spielst es dann mit Kopfhörern und fragst dich, was soll denn das? Also es ist, also wirklich, die Musik ist ja eigentlich gut. Das ganze Artdesign von Assassin's Creed ist super, aber es wird halt so ein bisschen torpediert durch diese schlechte Audioqualität. Das ist echt total schade.
Dafür gibt es Sprachausgabe.
Ja, aber die auch ähnlich blechern klingt, ne? Also das ist, anscheinend musste da, ich kenne den Grund nicht, aber das ist halt so meine Vermutung, dass für größeren Audio einfach kein Platz mehr gewesen wäre. Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall schade, dass es so beschissen klingt.
Ein Gimmick fällt mir noch ein, was ganz lustig ist von der Idee. Du findest manchmal Briefe, die du dann so durchleuchten musst, ja, zu gucken, was drin ist. Und da wird die Kamera hinten genutzt und du musst quasi eine Lichtquelle bei dir in der echten, also in der Realität finden und quasi die Vita gegens Licht halten wie der Brief. Von der Idee klingt es ja super. So, das Problem ist aber, du liegst jetzt abends irgendwie um 23:30 im Bett und denkst dir, ich spiele noch ein bisschen PS Vita. Und dann kommt halt, halte die Vita in eine Lichtquelle. Und du liegst gerade gemütlich irgendwie im Bett im Stockdunkeln, weil das Vita-Display ja auch im Dunkeln super funktioniert. Dann kommst du immer an so Showstopper quasi, ja. Oder du sitzt irgendwie in der Straßenbahn, irgendwie morgens ist es noch düster und du kannst halt nirgends irgendwie das Ding gegen eine Lichtquelle halten. Das gleiche Phänomen hatte ich damals bei Zelda auf dem 3DS, da musste man irgendwie flöten oder pusten oder so. Und es war mir viel zu peinlich, in der Straßenbahn jetzt da loszupusten. Ne? Du musst in so eine Ocarina da reinpusten oder irgendwie sowas. Oder irgendwelche Windräder. Und ich finde es dann immer cool, wenn sie sowas einbinden. Ne? Ist ja eine total schöne Idee, die Vita gegen das Licht zu halten. Aber mir fehlte halt immer ein Knopf, so nach dem Motto, ich möchte diesen Part jetzt gerne skippen. Awkward Moment Skip Button.
Also so ging es mir ein bisschen bei Gravity Rush. Da kannst du ja, optional das ganze Ding so nach oben, unten drehen, weil das ja so ein Anti-Schwerkraft-Spiel ist, wenn man es kurz beschreiben möchte. Und dann habe ich das natürlich erstmal ausprobiert, war erstmal sehr fasziniert. Nach 5 Minuten dachte ich, shit, was mache ich hier eigentlich?
Ich mache mich seit Jahrzehnten, mache ich mich lächerlich über Leute, die zu mir zu Besuch kommen, das erste Mal ein Gamepad in der Hand haben und dann so mitfahren, weißt du? So Leute, die Mario Kart spielen und das Gamepad so links, rechts. Da mache ich mich seit Jahrzehnten lustig und jetzt kommen lauter so blöde Konsolen raus, wo man das machen muss. Und ich habe alle darauf trainiert, dass man ein Depp ist, wenn man dieses Gamepad rumschwingt. Naja.
Ja, wenn du alleine bist, ist das für dich ja auch ein ganz interessantes Erlebnis, aber es sieht nach außen einfach selten dämlich aus.
Du, ich rede sogar mit meinem Kinect, wenn ich alleine bin, aber...
Sehr gut.
Ja, Xbox Play Assassin's Creed 3.
Yeah, sehr gut. Ja, so einer bist du. Na
Ja.
gut,
Ich freue mich auch
jetzt.
schon auf die Sprachsteuerung von Dead Space 3.
Ach ja, da kommt ja eine,
Ja.
ne?
Aber da, wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, ja. Aber gut, also insgesamt, ne? Finde ich Assassin's Creed 3 Liberation jetzt nicht so grottenschlecht oder so. Auf keinen
Nö.
Fall. Also es gibt immer wieder, also wenn ich mich so ein bisschen mit dem Ganzen abgefunden habe, auf längeren Zugfahrten, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, ist das, dann kommt schon manchmal so dieser Assassin's Creed Flair trotzdem noch rüber. Also wenn man da jetzt irgendwie über die Dächer springt und da jetzt irgendwo in so einem total cool choreografierten Fight alle fertig macht, dann ist das schon ganz nice. Spielt sich auch ganz ordentlich irgendwo, trotz der Ruckler und so. Und es ist schon echt ganz okay. Aber man merkt halt schon, dass es irgendwie so eine, wirklich ein Ableger von einem Großprojekt. Man kann dann nur so vermuten, warum es so ein Abklatsch davon ist. Und das ist halt wirklich schade. Steht halt wirklich im Schatten der großen Konsolenversion.
Ja, ich bin auch enttäuscht auf einem hohen Niveau, sagen wir es mal so. Also es ist ein gute, es für die Vita ist es schon gut umgesetzt, aber es hätte halt noch um einiges besser sein können. Und das gar nicht mal so aus technischer Sicht unbedingt, sondern es hätte ein bisschen mehr Liebe in Missionsdetail hätte mir eigentlich schon gelangt. Ja, ich finde den Charakter super spannend, ich finde das Setting toll, ich mag die Grafik, die Steuerung funktioniert 1A, bis auf so Kleinigkeiten wie eben die Gimmickhaftigkeit. Aber insgesamt ist das Setting und alles eigentlich ideal für so ein Handheld Assassin's Creed. Und es scheitert dann eigentlich nur an dem etwas trägen Missionsdesign, meiner Meinung nach.
Ja, also da, gut, das sehe ich da schon massiv, weil für mich ist das alles höchst mittelmäßig. Also so würde ich, also für mich ist das wirklich so, kann man spielen, ist okay, aber wäre jetzt auf gar keinen Fall meine erste Wahl. Ich weiß ja schon
Ich würde es mir
aus.
nicht kaufen, sagen wir es mal so.
Oder so, ja, so kann man es natürlich auch formulieren, wenn man jetzt die solche Prozentzahlen auspackt. Nein, das mache ich nicht. Also ich würde es, also ich glaube schon, dass wenn man totaler Assassin's Creed nah ist, dass man sich das auf jeden Fall mal angucken sollte. Gerade wegen dieser geilen Propagandageschichte mit diesen Ami, wie hieß das jetzt? Ami?
Nee, Aspergo heißt die Firma und Animus ist der, wo man drin liegt. Aber jetzt in dem Produkt liegt man ja nicht im Animus.
Genau,
Doch,
also
oder in so einem Homemade Animus, irgendwie sowas.
das meine ich, ne? Dieses Asper ist schon cool. Also ich glaube, dass es eine gute Ergänzung zu dieser großen Geschichte ist, zu diesem
Ja.
großen, gigantischen Universum. Aber ich denke, das ist so ein Spiel, das spielst du dann doch eher so, das stellst du hinten an, irgendwie.
Absolut,
Also.
ja. Also für die Vita gibt es natürlich nicht so allzu viel Futter, von daher kann man schon spielen, wenn man Bock auf einen Assassin's Creed unterwegs hat und viel Zug fährt, dann ist es schon in Ordnung. Aber es ist halt wirklich auch nur in Ordnung. Es ist jetzt nicht irgendwie ein richtiger Vorzeigetitel, ist es dann leider doch nicht geworden.
Schade eigentlich, ne?
Ja.
Also, als ich das bei Ubisoft angespielt habe, war der Eindruck ganz anders irgendwie. Da dachte ich, dass, na gut, hatte man nur so einzelne Sequenzen angespielt und das fügte ja alles gut und du hast dir dann immer so schön vorgestellt, wie das Ganze so in Verbindung und im Kontext irgendwie aussieht und so stellt sich heraus, dass die einzelnen Sequenzen das eigentlich das komplette Spiel sind. Das ist eigentlich echt, das ist echt schade.
Ich wünsche mir aber, dass der Charakter nochmal vorkommt. Also ich von mir aus gerne ein großer Teil. Also vielleicht, es gibt ja immer ein paar Ableger der großen Assassin's Creed-Teile zwischen den großen Nummern. Also Assassin's Creed 3 und dann nochmal quasi für die PS3 und die Xbox eine Version mit diesem Charakter würde ich mir zum Beispiel gerne vorstellen.
Finde ich auch cool. Würde ich auch gerne mehr von Aveline Champignon sehen.
Gut, dann schließen wir das Frühstück ab mit diesem Schlusswort, apropos Champignon, und bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Tschüss, Micha.
Schönen Tag wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.